Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. In Georgien spitzt sich die politische Lage weiter zu. Die deutsche Bundesregierung hat ihren Botschafter Peter Fischer vorübergehend aus Tiflis zurückgerufen. Deutscherseits hat man das mit anhaltender Hetze der georgischen Regierung gegen die EU, Deutschland und den Diplomaten selbst begründet. Hintergrund ist, dass die Spannungen zwischen den proeuropäischen Kräften, darunter auch vielen NGOs und der Regierung, weiter zunehmen. Das Verhältnis zwischen Georgien und der EU steht also auch auf der Probe. Wie gefährlich ist diese politische Entwicklung in Georgien? Welche Rolle spielt die EU und warum ist das Land für den Westen eigentlich so bedeutsam? Über all diese Fragen spreche ich jetzt mit dem Publizisten und Osteuropa-Kenner Ramon Schack. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Zunächst mal, Herr Schack, der deutsche Botschafter Peter Fischer wurde zu, man hat gesagt, Konsultationen nach Berlin zurückgerufen. Erstens würde ich von Ihnen gerne wissen, ist das ein ungewöhnlicher Schritt? Und zweitens, was sagt dieser Vorgang über das aktuelle Verhältnis zwischen Deutschland und Georgien aus?
In der Regel werden Botschafter oder Top-Diplomaten zu Konsultationen zurückgerufen, wenn man halt eine, wie soll ich mich ausdrücken, eine gewisse Verstimmung demonstrieren möchte über innenpolitische Entwicklung des jeweiligen Gastlandes. Es gibt auch noch die Möglichkeit einer Protestnote, die der Botschafter vor Ort von der Bundesregierung empfangen könnte. Insofern ist das die erste Stufe, um zum Ausdruck zu bringen, dass man not amused ist über die innenpolitische Entwicklung in dem jeweiligen Land. Was das über die diplomatischen Beziehungen aussagt, sie sind angespannt und, um es etwas subjektiv auszudrücken, sie wirken auf mich ein wenig wie eine regionale Großmacht, die einem Land an der Peripherie vorwirft, nicht nach seinem politischen Takt zu tanzen. Das ist der zweite Punkt dazu, denn im Endeffekt liegt es daran, dass der abgerufene Botschafter Peter Fischer, der neuen, also im Oktober 24 an die Macht gekommenen georgischen Regierung permanent autoritäre Tendenzen vorwarf. Es konnte aber, wie er es ausdrückte, kein Beweis für einen Wahlbetrug ermittelt werden oder geliefert werden. Insofern war es natürlich aus georgischer Sicht eine permanente Einmischung in die innenpolitischen Angelegenheiten. Das hat die georgische Regierung, die Partei heißt Georgischer Traum auf Deutsch, ständig formuliert und hat den Botschafter deshalb auch kritisiert. Die Reaktion Berlins darauf ist eine Reaktion auf die Kritik der georgischen Regierung an ihren Chefdiplomaten in Tiflis.
Das klingt alles von beiden Seiten so ein bisschen nach beleidigter Leberwurst. Aber sind das alles reine Schutzbehauptungen gegenseitig oder steckt auch eine politische Strategie dahinter?
Naja, stellen wir uns vor, der russische Botschafter in Berlin würde der Bundesregierung ständig autoritäre Maßnahmen vorwerfen und würde sich in die innenpolitischen Belange einmischen in einer Art und Weise, dass er Oppositionsparteien besuchen würde, deren Hauptquartiere, dass er Demonstrationen, die seinem Narrativ entsprechen, Besuche abstattet, dann würde man sich ja irgendwann ja auch fragen, was macht denn der Botschafter eigentlich hier, wieso mischt er sich so stark in die Belange ein? Das Problem ist, dass die Entwicklung in Georgien den gescheiterten strategischen Entwurf Berlins und auch Brüssels darstellt, denn man hatte im letzten Jahr alles daran gesetzt, dass die damalige Regierung an der Macht bleibt, die ja auch den EU-Beitritt angestrebt hat. Die jetzige Regierung, die seit Oktober 2024 an der Macht ist, hat die Annäherung an die EU aus der Verfassung streichen lassen. Sie war vorher in der Verfassung festgelegt. Und noch peinlicher, Anfang dieses Monats im Oktober gab es Kommunalwahlen in Georgien, die auch einen großen Sieg der aktuellen Regierungspartei des georgischen Traumens landesweit ergeben hat, sodass natürlich die Argumentationen Berlins und Brüssels, es handelt sich um eine autoritäre Regierung, die keine Legitimation besitzt, etwas auf wackeligen Beinen steht.
Heißt es, dass jetzt die deutsche Botschaft und die Europäische Union, ich subsumiere das jetzt einfach mal, zur Empörungskarte gegriffen hat, um die auszuspielen?
Auf allen Seiten wird Einfluss genommen. Wir befinden uns in einer geopolitischen Spannungslage, die natürlich bedingt, dass größere Staaten auf kleinere Staaten an der Peripherie Einfluss ausüben oder es versuchen. Die Kritik des Botschafters, damit auch Berlins und Brüssels an dem Führungsstil der georgischen Regierung, ist natürlich zweischneidig, denn Georgien stellt sich weniger autoritär dar als etwa die Ukraine, wo Dutzende, fast alle Oppositionsparteien verboten sind, wo Bürgermeister per Dekret ausgebürgert werden, wie der Bürgermeister von Odessa. Und dort die Kritik an der autoritären Führung Kiews, auch der Verbot von diversen kritischen Medien, natürlich keine Rolle spielt oder nur eine ganz banale. In Georgien ist die Lage, ich sage es ganz deutlich, nicht dramatischer als in der Ukraine. Im Gegenteil, es gibt keine Beweise für diese Wahlfälschung. Ich will damit nicht ausschließen, dass es in entlegenen Regionen zu Wahlfälschung gekommen ist, von allen Seiten. Aber einen flächendeckenden Beweis für Wahlfälschung gibt es nicht, sodass man auf die Idee kommen müsste, dass die angestrebte Demokratisierung nur dann gerne gesehen wird, wenn das Ergebnis so ausgeht, wie es sich Berlin und Brüssel wünschen.
Jetzt gibt es aber aus Sicht der Europäischen Union sehr wohl Gründe, die diplomatische Gangart zu verschärfen, unter anderem den, dass die Regierung die EU-Annäherung ausgesetzt hat, obwohl die ja eigentlich in der Verfassung verankert ist. Warum geht Georgien jetzt diesen Schritt zurück? Und ist es nicht doch nachvollziehbar, dass die EU da ihre Interessen vertreten will?
Wie ein Land seine Verfassung ausbaut bzw. formuliert, ist immer noch Angelegenheit des jeweiligen Landes. Also das wäre für mich kein Grund und auch nach völkerrechtlichen Kriterien kein Grund, dort massiv einzugreifen. Die georgische Regierung, soweit ich es verstanden habe, hat nicht gesagt, dass sie nie sich der EU nähern möchte oder gar Brüssel. Sie hat aber das Ziel in der Verfassung gestrichen, weil es nach Meinung der Regierung eine Art Einflussmöglichkeit Brüssels und Berlins darstellte, ständig in die innenpolitischen Belange Georgiens einzugreifen, wie sich jetzt ja auch aktuell zeigt. Es ist ja auch nun die Frage, ob ein EU-Beitritt Georgiens unbedingt das Nonplusultra wäre für die georgische Bevölkerung, für die sozialen Umstände des Landes, für die wirtschaftlichen Entwicklungen. Im Falle einer Vollmitgliedschaft Georgiens in der Europäischen Union würde sich die Europäische Union ja an die Ostseite des Schwarzen Meeres ausstrecken, bis weit in den Südkaukasus hinein, die Grenzen an Aserbaidschan, weiter an Russland, an Armenien, an die Krisenregionen dort. Und es ist in keinster Weise gewährleistet, dass das ökonomisch für Georgien von Vorteil wäre. Wir haben nur auch Staaten innerhalb der EU wie Bulgarien und anderen, die auch Vollmitglied sind und seitdem eine demografische Implosion erlebt haben, eine Massenabwanderung und eine Deindustrialisierung mit einigen touristischen Zentren vielleicht. Und Georgien hat ja nur noch 3 Millionen Einwohner, also weniger als Berlin im Vergleich zu 7-8 Millionen zu Sowjetzeiten. Also ob das nun wirklich das Nonplusultra wäre für Georgien oder ob Georgiens Zukunft vielleicht auch in den riesigen Wachstumsmärkten am Kaspischen Meer in Zentralasien, wo die Staaten boomen, liegen könnte, ist noch offen, diese Frage.
Heutzutage werden solche Wahlen oder solche Entscheidungen immer zu Existenzfragen erhoben. Das merken wir in ganz vielen Ländern, wo die Gesellschaften auch polarisieren. Deswegen die Frage, könnte denn in Georgien, wenn es sich denn entscheiden würde, die eine Seite damit anfreunden und könnte sie damit leben, wenn es dann hieße, wir nähern uns eher Russland an? Oder andersrum gesagt, wenn dann sich die EU vielleicht mit ihren Interessen oder einer EU-nahen Regierung durchsetzen würde, könnte die russlandfreundliche Seite sagen, damit könnten wir leben oder zerreißt es das Land dann?
Ich muss einmal dazu eingestehen, dass ich diese Definition russlandfreundlich, europakritisch und umgekehrt nicht ganz nachvollziehen kann, denn auch die aktuelle Regierung und auch die Opposition sind sich bewusst, dass sie ein Nachbarstaat von Russland, dem größten Flächenstaat der Welt, bleiben. Ob mit oder ohne EU-Beitritt. Russland beginnt ja gleich nördlich von Georgien. Im Falle einer näheren Annäherung an den Westen, also auch an die EU, werden die abtrünnigen Provinzen Abchasien und Südossetien, die natürlich auch Georgiens Staatsgebiet zerstümmeln, völlig weg, weil die dann natürlich als sogenannte de facto Regime noch viel stärker unter Moskaus Einfluss geraten würden. Also, Georgien ist aufgrund seiner geografischen Lage, das übersehen wir heute gerne, Geopolitik, Geografie, gezwungen, eine Art Pendelkurs zwischen Russland, zwischen dem Südkaukasus, zwischen der Türkei und der EU einzunehmen, um seine staatliche Souveränität zu behalten. Nur der Weg nach Westen ist einseitig für Georgien und nicht ganz ungefährlich, denn das Land nimmt, und darum geht es im Endeffekt, seien wir ehrlich, bei der Energieversorgung der Zukunft, bei den riesigen Gasreserven und Erdgasreserven aus dem Kaspischen Meer, die per Pipeline über Aserbaidschan nach Georgien geliefert werden, eine wichtige Schlüsselrolle ein. Und noch mehr als die EU hat die NATO ein Interesse daran, diese Region für sich zu sichern. Und das sind eigentlich die ganzen geopolitischen Bedingungen. Und Russland natürlich auch, diese Region nicht zu verlieren. Und das sind die geopolitischen Hintergründe, Kommunalwahlen hin, Präsidentschaftswahlen her.
Das heißt, um das deutlich zu machen, eigentlich, wenn die EU Georgien einen Gefallen tun wollte, dann würde man Georgien eigentlich bei diesem, wie Sie so schön gesagt haben, Schaukelkurs unterstützen.
Das ist ganz wichtig. Wir vergessen heutzutage ja auch die geografischen Hintergründe. Und die Lage im Südkaukasus ist halt eine spezielle. Sie ist seit Jahrhunderten im Blickpunkt der Zivilisationen, inzwischen auch der Rohstoffversorgung der Welt. Und bei diesen Neuaufteilung der Welt, BRICS-Staaten, Asien versus Westen etc., nimmt Georgien halt eine gewisse Schlüsselrolle ein. Und darum geht es. Wenn Sie auf die Karte schauen, Georgien liegt ja genau zwischen Kaspischem Meer und dem, es grenzt zwar nicht ans Kaspische Meer, aber es liegt in der Region Südkaukasus zwischen Kaspischem Meer und dem Schwarzen Meer. Das Schwarze Meer ist umkämpft. Georgiens Bedeutung ist gewachsen, nachdem Russland die ostukrainischen Gebiete um Mariupol erobert hat, nämlich das Asowsche Meer, das vollständig in der Hand Russlands ist und auch mit der Krim. Und dadurch ist die Ostflanke des Schwarzen Meeres nur durch Georgien gedeckt. Und es wäre aus der Sicht der Strategen in der NATO und der EU und in Washington natürlich wünschenswert, wenn diese Ostflanke des Schwarzen Meeres, sprich Georgien, unter dem Banner der Europäischen Union und damit der NATO sich befinden würde. Das tut sie aber nicht. Und das ist das Problem. Und darum geht es eigentlich, weil man sich erhofft, mit der angeblich demokratischen, proeuropäischen Opposition, die leider nicht gewählt wurde und auch bei den Kommunalwahlen abgestraft wurde, hoffte man sich ein leichtes Spiel. Aber es hat nicht geklappt. Die Wähler in Georgien standen dazwischen. Und wenn man Demokratie ernst nimmt, muss man das akzeptieren, würde ich sagen.
Wie wird Ihrer Meinung nach dieser ganze Konflikt, also zwischen der EU, zwischen Deutschland und Tiflis jetzt weitergehen? Also wird das weiter eskalieren oder ist es anzunehmen, dass doch eine Seite einlenkt?
Es ist zu hoffen, dass beide Seiten aufeinander zugehen. Ich sage mir mal so, die parlamentarische Demokratie westlicher Prägung ist ja auch in Georgien noch nicht so alt. Sie wurde eingeführt in den 90er Jahren. Es gab damals schon verschiedene Versuche, den Weg Georgiens nach Westen dramatisch zu beschleunigen, nämlich damals, als man den georgischen Präsidenten Eduard Shevardnadze durch die sogenannte Rosenrevolution stürzte und den unberechenbaren Hitzkopf Saakaschwili an die Macht brachte. Ein in den USA ausgebildeter Mann, junger Mann, mit dem Ergebnis, dass Georgien sich 2008 in einem Krieg mit Russland befand, der nicht, wie fälschlicherweise gelegentlich in unseren Medien behauptet wird, von Russland gestartet wurde, sondern von Georgien damals, am Vorabend der Olympischen Spiele in Peking. Und der krachend gescheitert ist. Seitdem ist Georgien staatlich amputiert, hat die Regionen Südossetien und Abchasien verloren. Sehr schmerzhaft für georgische Verhältnisse. Und befindet sich seitdem in diesem Dauerzustand zwischen pro-westlich, würde sie als zentristisch bezeichnen, und befindet sich dabei auch noch in einem Demokratisierungsprozess, der ein bisschen ins Stocken geraten ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass Georgien auch zu Sowjetzeiten eine Sonderstellung einnahm. Der berühmteste Sohn und berüchtigste Georgiens war Josef Stalin, wie er genannt wurde, der ja in Georgien zur Welt kam. Und wir dürfen nicht vergessen, als in der Entstalinisierung die Stalin-Bilder abgemontiert worden sind, in Georgien kam es zu blutigen Aufständen.
Und das muss man vielleicht auch nochmal unterstreichen. Das ist eine schwierige Lage für Georgien im Gezerre zwischen Ost und West. Und dabei hat man noch eigentlich ein eigenes Selbstbewusstsein und einen eigenen Kopf.
Ja, es ist ja eine junge Nation noch, die erst vor 35 Jahren aus der Erbmasse des untergegangenen Sowjetimperiums sich hervorgeschält hat und seitdem auf fragilen Beinen stand. Da gab es damals den Sviat Gamsachurdian, der später ermordet wurde. Das war wahrscheinlich der wahre Sohn Georgiens, ein extremer Nationalist, aber Nationalist im Kontext des Südkaukasus. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Völker dort in der Region Jahrhunderte, Jahrtausende im Spannungsfeld zwischen persischem Einfluss, türkischem Einfluss und russischem Zarentum standen und weit weg von den Entwicklungen in Europa waren. Worauf ich hinaus möchte, Georgien ist dabei, seinen eigenen demokratischen Weg zu finden. Und das wird keiner sein wie in der Schweiz oder in Luxemburg. Es wird eher Modelle annehmen wie vielleicht in Südosteuropa. Wir dürfen auch die Rolle der orthodoxen Kirche, Georgien ist ein orthodoxer Staat, mit einer eigenen Kirche nicht außer Acht lassen, die in Georgien einen gewissen Einfluss hat und auch als Teil der nationalen Identität empfunden wird.
Sagt der Publizist und Osteuropa-Kenner Ramon Schack und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.